ARD Sounds.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jeffrey Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und bevor wir in die heutige Folge einsteigen, müssen wir mit einem großen Dankeschön beginnen an unsere liebe Kollegin Claudia Sarre, die vergangene Woche für uns eingesprungen ist. In Hamburg waren Schulferien, eine Woche Maiferien und wir haben eine kleine Pause gemacht und Claudia hat uns großartig vertreten. Da freuen wir uns immer drauf und darüber. Insofern vielen herzlichen Dank. Und in dieser Folge müssen wir natürlich noch eine Nachlese liefern zum großen Gipfeltreffen US-Präsident Donald Trump zu Besuch bei Chinas Präsident Xi Jinping in Peking. Und das ist natürlich, wenn die beiden mächtigsten Männer der Welt, als diese muss man sie ja bezeichnen, aufeinandertreffen, dann guckt die Welt natürlich hin und zu und es hat auch Auswirkungen. Und welche Auswirkungen es unserer Meinung nach vor allem für Taiwan und die Zukunft der Insel der Demokratie da im Pazifik hat, darauf gehen wir in dieser Folge ein, aber vielleicht erstmal der Reihe nach. Ein Gipfel, der natürlich in erster Linie die großen pompösen Bilder geliefert hat, die man erwarten konnte und die auch beide Männer brauchen.
Wir sagen immer, es war eine Event mit viel Pomp und Circumstance. Es war also ein Show, es war viele Begrüßungen und grande Gestre, würde man sagen.
Große Gesten.
Große Gesten. Also Trump war willkommen in Peking, ja, mit seiner ganzen Delegation. Er war nicht allein. Er kam mit einer riesig Gruppe von erstmal Mitglieder seiner Kabinett, von Außenminister Rubio zu Verteidigungsminister Hegseth und sein Sohn und Schwiegertochter Eric und Laura Trump bis zum Elon Musk, der Leiter von Tesla, auch andere Leiter von Cargill, eine Agrikulturfirma, und Boeing, der Flugzeugbauer, bis zum Nvidia, der Chipmacher. Also insofern, es war eine riesige Delegation, nicht nur Trump. Aber Trump war, so wie so häufig, jeder, die ihm trifft, ob das der König Englands ist oder eine Staatschef aus Europa, bringt irgendwas mit oder bietet irgendwas an oder ladet ihm irgendwo hin. Und das haben wir auch gesehen mit Xi, als er Trump hat eine Führung von seiner Privatresidenz gemacht. Und hat man gesehen auf der Kamera, als Trump hat gesagt, also ist das selten, machst du das mit jeder, der hier kommt zu Besuch? Und Xi hat gesagt, nee, sehr selten.
Du bist ganz besonders.
Du bist so special, also ist, was er hören will. Also das, wie wir wissen, er hat diese Faszinierung mit diese großen Männer, die starke Männer von Geschichte, von Alexander der Große bis heute bis Xi, Putin und so weiter. Und er sieht sich als Teil von dieser exklusive Club. Und das, diese Flattery gets you everywhere, wie man sagt. Also seine neue Wort für mich, Schmeicheleien. Also
ja.
oder eine neue Redewendung, das ich gerade gelernt habe. Und das ist Honig um den Bart schmieren. Also ich glaube, wir würden sagen,
was würde man im Englischen sagen?
Wir würden sagen, to butter him up, so ihm zu buttern oder Butter drauf schmieren, weiß
genau.
Ich nicht. Also
mit Butter flutscht es besser,
ja,
sozusagen.
Aber das ist irgendwas, das immer
das funktioniert.
Mit Trump 100%. Also und eigentlich, man sieht das jetzt, es ist ein regelmäßiger Punkt in der Agenda von einer Reise.
Genau, das ist nichts Neues, das weiß mittlerweile jeder Staatschef. Bring entweder ein tolles Geschenk mit oder hofier ihn nach Strich und Faden. Es gibt eine andere Redewendung übrigens im Deutschen, man würde auch sagen, mit Honig fängt man Fliegen.
Ah ja, das sagen wir auch. Wir sagen, you catch more flies with honey than with vinegar. Also man kriegt mehr Fliegen mit Honig als mit Essig.
In der Tat.
Komplimenten. Compliments get you everywhere.
Also. Ja, also die Bilder hat Trump bekommen. Seht her, ich werde hier hofiert sozusagen. Aber in der Tat, ich glaube, du hast recht, Jeff, dass Trump da so eine gewisse Faszination, die scheint er ja auch mit Putin zu haben, aber eben auch mit Xi. Und das ist jetzt meine Interpretation so ein bisschen, so der leichte Neid darin, dass die quasi auf Lebzeiten regieren können scheinbar. Ja, also Xi ist quasi gesetzt, bis er umfällt, habe ich den Eindruck. Und vor allen Dingen auch, dass sie sagen, so wird es gemacht und dann passiert das eben auch in ihren Ländern, in Russland und in China, während sich Trump, der versucht das mit seinen Executive Orders eben auch so durchzudrücken in den USA, aber er scheitert halt an Gerichten, oder dann doch hier und da am Kongress. Ich glaube, deswegen ist da ein Teil dieser Faszination mit diesen mächtigen Machthabern eben auch, dass sie entsprechend undemokratisch auch regieren können, glaube ich. Und da ist er so ein bisschen neidisch drauf.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das sehen wir, wir haben schon in den letzten paar Folgen gesprochen über der November-Zwischenwahl und wie er versucht vielleicht durch Gerrymandering oder andere Regeln seiner Partei zu helfen, also in Macht zu bleiben. Aber also für Xi ist das nicht das Problem. Aber wenn wir schauen nach Peking letzte Woche und was eigentlich rausgekommen ist, also der Pageantry, diese Show, aber was Konkretes ist rausgekommen. Also viele haben das eine Stalemate Summit genannt, also ein Patt-Gipfel oder eine Gipfeltreffen, das eigentlich in einer Patt-Situation geendet hat.
Ja, ohne große Ergebnisse zumindest. Also nichts, dass da jetzt ein Riesendurchbruch und große Verträge rausgehändigt wurden.
Also er ist nicht also leerhändig ausgegangen, also nicht ohne nichts. Also es gab drei Bs, wie man sagt, so Beans, Beef und Boeing, also Bohnen, Rindfleisch und Boeing-Flugzeuge, also ein paar Deals, das gemacht würden hinter der Kulissen. Also wie gesagt, es gab Vertreter von Geschäft, die da waren. Also China hat zugestimmt, dass es wird also 200 Boeing-Flugzeug kaufen in die nächste Zeit. Also Kritiker sagen, dass die hatten gehofft auf viel mehr als nur 200. Aber
wobei man sagen muss, immerhin, das ist die amerikanische Seite, die das so verkündet hat. Die chinesische hat das so ein bisschen vage gehalten.
Die waren
wirklich.
Genau, weil die produzieren ihr eigenes Flugzeug und brauchen auch Teil für diese Flugzeuge. Aber ob die so viel Boeings kaufen wollen. Also das war auch, muss man sagen, in die Readouts, in Lesart von der Gipfel gab es ein paar Unterschiede zwischen die amerikanische und die chinesische. Aber auf jeden Fall hat China versprochen, laut der Weißen Haus, dass die würden mehr Landwirtschaftsprodukte kaufen aus die USA. Eigentlich hat die Weißen Haus gesagt, 17 Milliarden Dollar wert jedes Jahr von jetzt bis 2028. Die haben schon letztes Jahr im Oktober gesagt, dass sie würden mehr Sojabohnen kaufen. Das ist, man weiß vielleicht, dass China ist die größte Käufer von Sojabohnen der Welt und hat in die letzte Zeit weniger aus die USA gekauft. Das würde auf jeden Fall was bedeuten für die Landwirtschaft in die USA. Also die haben auch gesagt, dass sie würden wieder anfangen, also Fleisch aus die USA zu kaufen. Die hat früher gemacht und dann aufgehört. Jetzt wird das wieder losgehen. Insofern, die kann man sagen.
Ja, wenn das so kommt, dann ist das für die amerikanische Landwirtschaft, der es wirklich nicht so gut geht und die einen großen Absatzmarkt auch brauchen wie China, wäre das natürlich ein Ergebnis, das Trump mit nach Hause bringen kann. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen schräg, dass China da ein bisschen vage bleibt, wie viel sie wirklich machen und Trump das natürlich als große Deals verkauft und in welche Richtung das dann geht.
Ja, also man kann das so verkaufen, dass es gab ein paar Deals, aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass in diese Gipfel, ne, also früher war das immer, also die USA als die einzige Hegemon und auch in die letzte Zeit waren die USA immer mehr auf die gleiche Ebene. Aber man hat das Gefühl, irgendwie dieses Jahr, es gab eine nicht Gleichgewicht, eine andere Balance. Der Balance hat shifted, wie wir sagen, geändert. Und dass Trump sah ein bisschen mehr aus wie, ne, so er war
der Bittsteller so ein bisschen
auf die niedrige Stufe und hat also hochgeguckt an Xi und er war der Reacher, wie wir sagen, er wollte was von Xi und nicht andersrum. Also der Balance ist ein bisschen, würde ich sagen, statt equal, es ist ein bisschen gekippt für Xi in diese Gipfel.
Er wirkte zumindest ein Teil souveräner, also Trump hat jetzt keine Panne geliefert in dem Sinne, aber es war halt eben so ein bisschen dieses Gleichgewicht, das unangefochten, wie es über jetzt Jahrzehnte während des Kalten Kriegs auch war, die USA hier, da war China auch auf einer anderen, ganz anderen Ebene. Das hat sich tatsächlich, das wurde nochmal deutlicher bei diesem Gipfel, fand ich, wie sehr sich das gedreht hat. Und ich fand auch interessant, dass die chinesische Seite auch gleich von vornherein diesen Konflikt zwischen diesen beiden Supermächten auch angesprochen hat und Xi das Gleichnis oder gewarnt hat, dass die USA nicht in die sogenannte Thucydides-Falle, also Referenzen an die griechische Antike, gezogen hat, dass es immer Probleme geben kann, wenn man eine etablierte Macht hat und eine aufstrebende Macht, ja, so wie die Stadtstaaten im antiken Griechenland. Fallen natürlich Athen und Sparta dann gleich ein. Aber in dem Fall, ne, dass es dann Konflikte geben kann und dass man quasi etwas erwarnte Trump davor, dass man da nicht in diese Falle tappt, dass es automatisch zu einem kriegerischen Konflikt kommen muss. Und das ist etwas, was Xi nicht zum ersten Mal erwähnt hat.
Ja, ich glaube, Xi weiß, dass Trump hat noch 2,5 Jahre im Amt, dass er, man kann ihm, wie wir gesagt haben, schmeicheln und das geht mit ihm. Und dass er, seine Außenpolitik ist sehr basiert auf Transactions, also Business. Und dass, wenn er nett spielt und sagt, ja, können wir machen einen Deal, ja, wir kaufen mehr, so, dass er kann ihm auf eine freundliche Ebene bleiben. Er weiß, dass der nächste Präsident, also wahrscheinlich egal wer kommt, ob das eine Republikaner ist oder auf jeden Fall Demokrat, wird eine harte Position gegen China nehmen. Und er bereitet sich auf so, was kommt nach. Aber mit Trump kann er so nett machen.
Ja, Trump ist immer auf den Business Deal aus, ne? Deswegen ist auch so eine riesige Wirtschaftsdelegation, wobei deutsche Bundeskanzler reisen auch mit vielen Wirtschaftsbossen nach China immer. Einfach, weil es dieser riesige Markt ist. Aber damit kann man ihn, wenn man so will, abspeisen so ein bisschen. Während Xi halt in großen Bahnen denkt und die langen Linien zieht und auch.
Klar, wenn man da sein Leben lang im Amt bleiben will.
Ja, klar.
Und weil man älter wird, muss man auch sagen. Er ist auch eine ältere Herr. Man weiß immer nicht, wie der gut der Gesundheit bleibt und denkt an, was er
hinterlässt. An sein Vermächtnis, genau. Und da ist natürlich, und deswegen kommen wir jetzt zum zentralen Punkt dieses Gipfels, Taiwan. Ein ganz zentraler Schlüssel. Und ich glaube, diese Warnung eben vor diesem Clash, den es geben könnte, war im Prinzip eine Drohung in Richtung Finger weg von Taiwan und von unserer Hegemonialsphäre sozusagen. Und ich glaube auch, dass das überhaupt Taiwan auf die Agenda gesetzt wurde bei diesem Gipfel. Das kam ja nicht von der amerikanischen Seite. Also das war nicht was, was die Amerikaner auch vorbereitet haben. Das hat Xi ganz bewusst so gesetzt, um eben auch nochmal eine deutliche Drohung, wenn man so will, an die Amerikaner zu setzen. Das ist unser Brett. Und vielleicht ist es nochmal ganz interessant, an der Stelle nochmal in die Geschichte zurückzugehen und zu schauen, wie sehr Taiwan in US-chinesischen Beziehungen immer auch eine Rolle gespielt hat. Wir erinnern uns, vor fast 100 Jahren, 1927, bricht in China der Bürgerkrieg aus und der sehr blutig, jahrelang und auch über den Zweiten Weltkrieg hinweggehend immer wieder aufgeflammt. Und am Ende, 1949, endet es darin, dass unter Mao Zedongs Führung die Kommunistische Partei diesen Bürgerkrieg mehr oder weniger gewinnt, bis eben auf Taiwan, wohin sich die nationalistische Regierung angeführt von Chiang Kai-shek zurückgezogen hat. Und seitdem hängt das in dieser Balance und dieser Bürgerkrieg, wenn man so will, bis heute nicht gelöst ist und, wenn man so will, auch schwelt. Denn die eine Seite nennt sich immer noch Republik China, Taiwan, und die andere Seite, also Mainland China, wie die Amerikaner sagen, nennt sich die Volksrepublik China. Und natürlich war dieser Konflikt, der dann so ungelöst blieb, erstmal ein Riesenthema auch im Kalten Krieg. Die Sowjetunion und die Verbündeten des Warschauer Paktes haben Peking eben als das offizielle China anerkannt, während die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verbündeten eben das nationalistische Taiwan als China anerkannt hat, weshalb Taiwan auch lange Zeit in den Vereinten Nationen den Sitz Chinas innehatte. Und dann hat man aber in den 70er Jahren auch anerkannt, okay, das ist ja ein Mismatch, ne? Diese kleine Insel und da dieses riesige Reich, das ist eher China. Und deswegen hat dann irgendwann Peking, nenne ich mal jetzt mal so, den Sitz auch in den Vereinten Nationen übernommen, 1971. Und kurz darauf ist Präsident Richard Nixon dann in die Volksrepublik gereist. Wir erinnern uns, jeder, der den Film Forrest Gump gesehen hat, hat diese Ping-Pong-Diplomatie vielleicht auch noch vor Augen. Da sieht man das. Und dann hat auch 1979 haben die USA dann auch offiziell sozusagen den Shift gemacht von Taiwan hin nach Peking, um dann zu sagen, okay, das ist China. Und seitdem war das in der Schwebe so ein bisschen. Und die USA haben dann 1982 unter Präsident Ronald Reagan so eine Art Abkommen geschmiedet mit Taiwan und haben gesagt, okay, wir unterstützen euch mit Waffen und mit wir haben keine offiziellen diplomatischen Verbindungen nach Taiwan, aber wir unterstützen euch mit Waffen und wir lassen uns von Peking da auch nicht reinreden. Und das war jetzt seit 30, 40 Jahren immer so dieser Status quo, dass die USA da waren, Verbindungen nach Peking gut haben wollten, aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch Taiwan natürlich unterstützen wollten, auch weil es eine Demokratie ist einerseits, gleichzeitig aber eben auch extrem wichtig, und da kommen wir gleich darauf zu sprechen, für die moderne Wirtschaft. Und die USA waren immer so als Block, wir reden da nicht drüber, so eine Ambiguität, so nach dem Motto, jeder weiß zwar, dass wir die Taiwanesen unterstützen, aber gleichzeitig wollen wir uns nicht verscherzen. Deswegen sind wir da und versuchen da, das einzufrieren. Und Anfang der 90er Jahre hat man diesen eingefrorenen Zustand auch offiziell, wenn man so will, dann angenommen, dass beide Seiten, Taiwan und die Volksrepublik, gesagt haben, ja, es gibt nur ein China. Aber die Realität sieht halt so aus, jeder versucht da für sich zu machen. Aber deswegen hat auch Peking nie den Anspruch auf Taiwan zurückgenommen. Das können sie, glaube ich, auch gar nicht, weil das natürlich ein Signal geben würde an andere Provinzen, Tibet beispielsweise. Ah, die haben quasi nicht mehr den Anspruch, vielleicht müssen wir nur lang genug uns wehren oder irgendwie irgendwelche Widerstandskämpfer, bevor da irgendjemand auf irgendwelche Ideen kommt. Und Taiwan wiederum kann ich sagen, ja okay, was soll diese Konfrontation mit dem sehr viel größeren China? Dann gliedern wir uns doch einfach ein, werden tatsächlich ein China und behalten aber unser System bei, weil man sieht in Hongkong, was da passiert ist, da war das ja auch das Versprechen, ein Land, zwei Systeme, und wir sehen ja, was mit der Demokratiebewegung in Hongkong passiert ist. Also könnt ihr auch nicht sagen, okay, dann lass uns da eingliedern, zumal auch in Taiwan immer mehr gerade jüngere Menschen sich gar nicht mehr als Chinesen definieren, sondern als Taiwanesen. Also deswegen ist das bei, und jetzt kommen wir wieder eben zu Xi. Ich glaube, der sieht das als sein Vermächtnis, diese abtrünnige Provinz Taiwan, wie es Peking sieht, zur Volksrepublik dazuzuholen.
Ja, also muss man sagen, diese One-China-Policy nennt man das auf Englisch, die Außenpolitik, das die USA führt mit China und nicht nur die USA, also muss man auch sagen, es ist, Taiwan ist, auf Englisch sagen wir, der Elefant im Zimmer. Also das ist das große Thema, das niemand will darüber sprechen. Also es ist immer unangenehm, es ist immer ein Punkt, wo die Seiten agree to disagree. Aber die wollen das nicht laut sagen. Und das wollte die US-Delegation auch. Die hatten zahlreiche Themen, worüber die sprechen wollte, aber Taiwan war nicht auf die Liste. Die wollten das einfach ignorieren, wollten das weglassen. Aber für Xi war das nicht der Fall. Das war Thema Nummer eins. Und er hat das sogar gesagt, wie du sagtest, und hat auch also eine Art Warnung gegeben mit dieser Thucydides-Falle und diese griechische Geschichte. Aber es war auf jeden Fall eine Warnung zu die Amerikaner. Don't mess. Das ist nicht eure Thema. Also ihr sollt euch raushalten und nicht reinmischen. Und das auch, der Gipfel mehr oder weniger zu Anfang mit so einer Warnung, so in der Öffentlichkeit und als Nummer eins. Ich glaube, er wollte das nicht nur für die Delegation aus den USA, aber für sein ganzes Land. Also wie wir wissen, also wie so häufig die Leaders, die denken an wie das rüberkommt zu Hause, nicht nur, was die diskutieren oder der Deals, aber wie sieht das aus? Und die Botschaft ist oft nicht nur für der Besucher oder der Staatsdelegation, aber auch für die einzige Bevölkerung.
Und man fragt sich, ob das jetzt eine Vorbereitung ist auf irgendwas, was dann in naher Zukunft passieren könnte. Nach dem Motto, okay, ich habe es schon mal abgesteckt, ich habe hier die Warnung nochmal ausgesprochen und ihr macht ja auch, was ihr wollt, ihr Amerikaner, wenn euch was nicht passt, und entsprechend machen wir das hier auch. Und der entscheidende Aspekt dann aber ist, was Trump hat es mehr oder weniger ignoriert, hat es nicht jetzt aufgegriffen und hat dazu jetzt während des Gipfels nicht gesagt, aber kurz vor dem Rückflug hat der Fox News ein Interview gegeben, und das ist der entscheidende Punkt, denn da hat er dann plötzlich gesagt, naja, es stehen ja Waffenlieferungen an Taiwan aus, da ist ein großes 14 Milliarden Dollar Verteidigungspaket auf dem Schreibtisch des Präsidenten, das er nur noch unterzeichnen muss. Da geht es um Flugabwehrraketen und Antidrohnenausrüstung und solche Dinge. Also ein großes Verteidigungspaket, auf das Taiwan natürlich sehr angewiesen ist. Das ist noch in der Schwebe und auf dem Rückflug hat er dann mehr oder weniger gesagt, naja, das ist doch eine gute Verhandlungsmasse. Und ich glaube, er meinte es im Sinne von, naja, wir können ja den Chinesen drohen, wir liefern das, wenn ihr nicht, was ich, mehr Dinge von uns kauft.
Er hat nicht
oder,
gesagt, über was.
Nee, genau, er hat es gesagt, es ist ein Bargaining Chip. Aber natürlich kann man es auch umdrehen und ich glaube, das, was Xi gehört hat, ist, oh Moment, diese Waffenlieferung, von denen, wie ich vorhin sagte, das war über Jahrzehnte, war das unausgesprochen, beziehungsweise es war so eine Abmachung zwischen den USA und Taiwan. Wir liefern euch das, aber wir sprechen nicht groß drüber und es darf auch Peking da niemals reinreden. Moment, das ist plötzlich verhandelbar? Also das ist wie so ein Opening plötzlich.
Es ist wie der Straßen von Hormuz-Moment in diese Gipfel. Ne? Also das, wie genau wie Iran hat gesehen, oh, warte mal, wir können das nutzen, also in einer Art, dass wir nie vorher überlegt haben oder nie vorher gemacht haben mindestens. Genau so war das für, wie eine Licht ist angegangen vielleicht, also vielleicht Xi hat das schon gewusst, aber für Xi statt einer Drohung war das, Trump hat ihm einen Gefallen getan, weil er hat ihm plötzlich noch mehr Macht gegeben.
Genau, wir können hier eventuell verhandeln oder zumindest nicht nur das, vielleicht ist diese Unterstützung der USA für Taiwan offenbar nicht so unerschütterlich, wie es eben über Jahrzehnte immer war. Und deswegen haben wir von Taiwan immer die Finger gelassen. Das ist so die Frage jetzt. Wie wird das gedeutet? Wo führt das hin? Und die Frage, die ich mir stelle dabei ist, wenn man sich überlegt, wie zentral Taiwan für die moderne Weltwirtschaft ist, dass Trump überhaupt nur einen Spalt des Zweifels zulässt, dass man da eventuell doch drüber reden könnte, dass da keine Waffen aus den USA an Taiwan geliefert werden. Das ist unverständlich, finde ich.
Ja, ich glaube, in Taiwan, die flippen alle jetzt aus. Also was für ein Zeichen war das, dass der Verteidigung oder der Lieferung von Waffen ist, also wie gesagt, wie du gesagt hast, also seit der Reagan-Zeiten war das eine Standard, war das, diese Unterstützung war da. Und sogar Joe Biden hat, was vor 3 Jahren, als er in einem Interview, wie gesagt, also alle wollen sich also weiter fern von dem Thema bleiben. Aber Joe Biden war direkt gefragt in einem Interview, was würde das bedeuten, wenn China in Taiwan reingeht? Was würde der USA dann militärisch Taiwan verteidigen?
Und
Joe
also Biden, nicht nur Waffenlieferungen, sondern auch mit amerikanischen
Boots on the ground Soldaten. Sozusagen, mit Soldaten. Also Biden hat dann einfach ein Wort gegeben. Ja. Yes, das würden wir tun. Also das ist irgendwas, wo die meisten haben versucht, wie gesagt, also das ist der Elefant im Raum. Niemand will diese Themen diskutieren. Niemand will, dass es kommt zu diesem Punkt. Und also besonders, weil Taiwan ist verantwortlich für 2/3 der globalen Auftragsproduktion von Computerchips zum Beispiel. Und über 90% von der modernsten Hochleistungschips, das man braucht zum Beispiel für KI, Smartphones, Autos und so weiter. Also wenn man auch dazu denkt, dass China entfalten rund 70% der weltweiten Abbaus von seltenen Erden und etwas 90% der weltweiten Verarbeitungs- und Raffinierenkapazitäten von dieser seltenen Erden. Und wenn China dann Kontrolle von Taiwan hat, was das bedeutet dann für die Weltmarkt, für die Weltwirtschaft, also könnte wirklich katastrophale Konsequenzen haben.
Ja, wenn China nicht nur die seltenen Erden, sondern eben auch die Hauptproduktion von Halbleitern, die man eben vor allen Dingen bei diesem KI-Boom jetzt so sehr braucht, kontrollieren würde, ich glaube, dann hätten sie einen ganz schönen Hebel weltweit. Und deswegen, wie gesagt, finde ich es so seltsam, dass Trump das irgendwie so aus der Hand zu geben scheint. Zumindest die unausgesprochene Warnung, lasst Taiwan in Ruhe, dass das plötzlich eben, und er sagte auch, naja, Taiwan ist so weit weg, ja, also was, das ist von den USA so weit weg, es macht keinen Sinn da, ich will da keinen Krieg führen. Natürlich will da keiner Krieg führen, aber ich glaube, dass Xi da immer mehr, auch wie du sagtest anfangs, dass er ja auch immer älter wird, immer mehr in diesen großen Bahnen denkt und das Fenster sich schließen sieht, das ist eine Gemengelage, die, wenn man eben auf das Ergebnis dieses Gipfels guckt, wo man denkt, das ist aber eine ungute Aussicht.
Aber Xi hat auf jeden Fall der Gipfel benutzt, diesen Punkt rüberzubringen, das zu diskutieren, das vor der Kamera zu sagen. der Grund, warum ich denke, auch dass dieser Gipfel also nicht so erfolgreich war, war der andere große Thema, und das war Iran. Also wie wir wissen, also beide Länder, USA und China, haben große Interesse in einer freien Straße von Hormuz und in die Lieferung von der Öl, das kommt dadurch, besonders China. Wir wissen, dass die kriegen 40% von ihrem Öl von Iran geliefert. Also sie haben auf jeden Fall ein Interesse, und die haben auch so Gewicht mit der Regierung in Teheran. Also Trump hat ein großes Interesse, und die Idee war vielleicht, für die zwei Männer zusammenzusitzen und zu einigen in einen Plan, mit Teheran zu reden, ein bisschen Drohungen da zu machen, so dass die Straße geöffnet wird und frei und offen bleibt. Und das, also was ist da rausgekommen? Ich glaube, China hat gesagt, also ja, wir glauben auch, dass Iran soll keine Atomwaffen haben. Und wir glauben auch, dass die Straße offen sein soll. Aber
es wäre so ein Allgemeinplatz. Also ne, keiner hat Interesse an dem Mullah-Regime mit einer Atombombe, und alle wollen den freien Warenverkehr über die Straße. Also ja, da kann man nichts dagegen haben. Aber was wirklich konkret getan wird, damit das auch passiert,
ein Plan oder ein
Peking im Wagen,
gab es gar nicht. Insofern, ich fand, dieser Gipfel war wirklich, hat mich viel erinnert an der Gipfel mit Putin in Alaska letztes Jahr. Also wo es gab viele Foto-Ops, viele Pomp und Circumstance, aber wirklich weniger Substanz. Es gab keine große Lieferung von der Diskussion, keine große Outcome. Und
zumindest aus amerikanischer Sicht.
Auch, nicht so also viel, man könnte, ne? Wie gesagt, also der Weißen Haus würde verkaufen die Deals, das gemacht waren. Aber die waren auch Deals, dass also Sojabohnen hat schon, China in Oktober hat schon gesagt, dass sie würden mehr davon kaufen. Also Flugzeuge, das wollten die sowieso. Das Fleisch haben die früher gekauft und jetzt einfach wieder. Insofern, das war kein großer Gewinn, wenn man der Hintergrund schaut. Also die große Thema ist, die beiden sind weggelaufen ohne keine große Ergebnis. Die hatten beide aber, also ich würde sagen für Xi, er steht da auf die Bühne vor seiner Bevölkerung mit Trump, sah ziemlich, ne, so guck mal, wir sind hier auf die gleiche Ebene oder wie gesagt, so also einen Schritt höher. Also sieht ziemlich gut aus, besonders wenn Xi hat seine eigenen Probleme zu Hause. Mhm. Also er hat eine Wirtschaft, die wirklich jetzt nicht läuft wie
kamen gerade neue Zahlen raus diese Woche. Ja.
Ein Problem mit Housing, mit Wohnungen, also mit Jobs für junge Leute. Es gibt viel Unzufriedenheit, besonders unter junge Leute in China. Und also so ein Erfolg auf der Weltbühne ist irgendwas, das eine Ablenkung ist von diesen Problemen, aber auch ein bisschen mehr vielleicht Confidence in Xi gibt in der Bevölkerung.
Grundsätzlich muss man sagen, ist es ja ein Teil von solchen Gipfeln, ist ja auch das im Gespräch bleiben und im Austausch bleiben. Und das zumindest, wenn man es positiv drehen will, das zumindest hat geklappt. Und es gab ja auch schon die Gegeneinladung. Für September treffen die beiden sich schon wieder. Dann der Besuch in den USA. Dann gibt es wahrscheinlich auch wieder entsprechende Bilder und so. Also,
und vielleicht andere Themen. Die waren nicht dabei dieses Mal. Besonders Menschenrechten zum Beispiel und die Umwelt. Was wir wissen schon, dass die Trump-Regierung hat, das ist gar kein Thema, Umwelt, aber Menschenrechte war auch ein Thema, das in der Vergangenheit mehrere US-Präsidenten und mehrere Regierungen hatten. Überlege auch Biden in Biden Zeit, es gab nicht ein Treff zwischen Biden und Xi, aber in 2021, März, gab es Diplomaten der damaliges Außenminister Tony Blinken zusammen mit chinesischen Diplomaten, und es ist nicht so gut gelaufen in die Sinne von, ja, es gab große Streit über Menschenrechtsthemen, über Cybersecurity, über der Handel war immer dann ein Thema, aber diese Menschenrechtsthemen waren wirklich in Fokus in einer Art und Weise, dass wir gar nicht gesehen haben.
Diesmal nicht, nee. Menschenrechte, kein Wort. Umwelt, wie gesagt, hast du recht.
Sowieso
das
nicht.
Das werden wir von dieser Regierung wahrscheinlich nicht mehr zu hören bekommen. Ja, also zusammenfassend nochmal ein Gipfel, der kein großes Abkommen in dem Sinne gebracht hat, einige kleinere Abkommen, aber auch da ist nicht so ganz klar, in welche Richtung das wirklich konkret geworden ist. Und die Taiwan-Frage, unserer Meinung nach, die extrem in den Fokus gerückt ist, zumindest in Pekings Sicht. Und das ist etwas, was sehr besorgniserregend ist, wenn man da auf den Konflikt in Zukunft guckt und was da weiter passieren wird. Aber was auch nicht gekommen ist, ist eine Lösung im Iran-Krieg und wie diese Straße von Hormuz, die ja die ganze Weltwirtschaft immer mehr betrifft, wie die gelöst werden kann.
Was ein großes Problem ist, also überall, aber auch für Trump zu Hause. Also er hat auf jeden Fall, soll mindestens Interesse haben, eine Lösung zu finden. Besonders, also wir haben gesehen letzte Woche, er war gefragt von einem Journalist, wie ist das ist, muss er schnell eine Lösung finden, weil macht er ihm Sorge, die ganze Konsequenzen für Amerikaner in ihrem Alltag, was das alles so unbezahlbar ist, dass das Leben so.
Und dass die Energiepreise halt immer höher steigen und die Inflation auch immer weiter steigt.
Ist das ein Problem für dich, Präsident Trump? Und er hat sofort, ohne eine Pause zu machen, ohne zu denken, hat gesagt, nee, das ist mir wirklich egal. Also was mir wichtig ist, ist, dass Iran keine Atomwaffe hat. Und zu sagen, dass der Schmerzen, dass der amerikanische Bevölkerung fühlt, wegen diesem Krieg, das er angefangen hat, ist nicht seine, er hat, macht keine große Sorge darüber, ist, na, wir haben vor ein paar Wochen gesprochen über politische Regeln und ein ist kein Streit mit der Papst anfangen. Ne? Und wenn es gab so eine Liste von dieser Regel, vielleicht vor kein Streit mit Papst, wäre nie sagen, dass du magst dich keine Sorgen über wie die Amerikaner wirtschaftlichen gehen. Also das war der Grund, warum seine Unterstützer ihm gewählt hat. Also der Hauptgrund. Oder der Hauptgrund, warum Leute wie mein Vater ihm gewählt hat. Leute, die ihm ja besonders nicht so toll fanden und hatten verschiedene Probleme mit ihm. Aber die haben ihm trotzdem, wie mein Vater immer gesagt hat, die Nase zugehalten und gewählt wegen der Wirtschaft. Und dann für ihn zu sagen, besonders wenn er vor Kongress geht und fragt, sagt, dass er braucht mehr Geld für seinen Wahlzahl oder für seine andere Bauprojekte, seinen Arc de Trump oder was auch immer. Und dann sagt, ja, das ist mir egal. Also das ist irgendwas, das, also jede, man muss kein politischer Expert sein, zu wissen, dass das war ein
Da werden republikanische Berater Herzinfarkte bekommen haben und sagen, wie kannst du, also denn,
und jeder Demokrat hat es schon rausgeschnitten und wird das benutzen in Werbespots bevor der November-Zwischenwahl, auf jeden Fall. Also das ist eine Fehler, dass, also, aber wie immer, also Trump, statt sich zu entschuldigen, statt zu versuchen, eine Art, das zurückzunehmen, er war dann wieder auf Fox und hat gesagt, naja, das war kein Fehler, wenn er gefragt war, war kein Fehler. Ich würde es wieder sagen. Also he doubles down, wie man sagt. Also er hat nie Schuld. Er würde nie sich entschuldigen. Er sagt es einfach wieder. Und das, ja, mal sehen. Also eine Gallon von Sprit kostet $1.50 mehr, als vor der Krieg angefangen hat, als die Preise von Energie höher gehen, als Flugpreise durch die Decke gehen. Wir würden sehen, ja, wie die Amerikaner reagieren dann im November.
Jetzt muss man an der Stelle natürlich immer wieder sagen, ich finde das Statement, das Wichtigste ist, dass der Iran keine Atombombe bekommt, nach wie vor ja richtig. Und das ist ja auch ein richtiges Ziel. Und ich würde das jederzeit unterschreiben. Aber es fällt so ein bisschen auf, dass er jetzt das Gefühl hat, das ist etwas, was sich der amerikanischen Öffentlichkeit gut verkaufen kann, weil es die Sicherheit auch von Amerikas Alliierten und Verbündeten betrifft, aber eben auch der USA selbst. Und daran beiße ich mich jetzt fest. All die anderen Gründe für diesen Iran-Krieg sind verschwunden am Horizont. Aber das ist darüber verkaufe ich es. Und man kann auch sagen, okay, das schmerzt jetzt mal eine Weile, aber das größere, hehre Ziel ist das, was entscheidend ist. Also haltet da jetzt durch. Aber so zu verkaufen, zu sagen, nee, daran denke ich keine Sekunde, wie es den Amerikanern so geht, sondern das ist mein Hauptziel, das ist natürlich politisch unbedarft, wenn man das so bezeichnen möchte.
Es ist wirklich, und das ist auch aber ein Thema. Ich habe neulich mit meiner Cousine gesprochen. Sie hat ihr Vater, der eine, also will auch seine Steuergeld sparen und nicht so viel hohe Steuer bezahlen, aber sonst ist er mehr progressiv, aber hat auch gesagt, nee, ich finde, der Krieg in Iran ist auch wichtig, dass Iran keine Atomwaffe kriegt und deswegen ist es notwendig. Also er ist jemand, der kann das leisten, mehr für Sprit zu bezahlen und seine Flugtickets, also mal sehen, wenn es mehr Konsequenzen hat für den Markt. Also, oder, na, er hat das Privileg, dass er muss nicht so daran denken im Moment. Aber ich glaube, es kippt, wenn es so weitergeht.
Und Trump hat diese Woche ja auch schon wieder ein Ultimatum mehr oder weniger gesetzt und dem Iran gedroht, die Uhr tickt. Und man merkt, dass da jetzt er auch selber das nicht einfach so laufen lassen will und es da irgendwie Bewegung geben muss. Aber auch vermutlich wird er sich da auch wieder die Zähne ausbeißen. Oder es beginnen wieder Kampfhandlungen und diese Waffenruhe, die mehr oder weniger gilt zwischen Iran, den USA und Israel, dass die dann zu Ende geht und es wieder zu Kampfhandlungen kommt. Das könnte man auch sehen diese Woche. Aber wir sehen, dass Trump auf jeden Fall da handeln muss, denn die Inflation, wir haben es gerade gesagt, ist hochgegangen und auch bei den Republikanern wird die Unzufriedenheit immer größer.
Ja, also im April ist der Inflationsrate auf 3,8 gestiegen und eine neue Umfrage von CNN hat gesagt, dass 77% von Amerikanern, inklusive Republikaner, haben gesagt, dass der Pläne der Politik von Trump haben die Kosten für alle.
Also fast drei Viertel der Bevölkerung spüren es. Und ja. Das kann Trump auch nicht auf Dauer auf sich sitzen lassen, auch wenn sein offizielles Ziel ist, keine Atomwaffen für den Iran. Was ich begrüße, um es nochmal zu sagen, also das möchte ich nicht außen vor lassen. Aber ja, insofern wird es diese Woche auch spannend, bis da wieder zu Kampfhandlungen kommt. Und auch, das haben wir vergessen vorhin einzuflechten, dass direkt quasi im Anschluss an den Trump-Besuch in Peking Präsident Wladimir Putin auch nach China reist. Und Xi empfängt quasi erst Trump, jetzt Putin. Ob das jetzt Zufall ist, vermag ich nicht zu sagen von der Zeitreihenfolge oder ob es vielleicht auch eine bewusste Absprache jetzt gibt, weil was daraus zu ziehen ist, für welche Entwicklung das ist, aber es ist zumindest ein bemerkenswerter Umstand, dass jetzt eben so sich die beiden, Präsident Trump und Präsident Putin, quasi die Klinke in die Hand geben.
Ob das ein Flex ist von Xi, ne? Also.
Ach, guck mal, sie kommen alle hierher nach Peking.
Ja, genau. Also, nee, und zu zeigen, hey, guck mal, ich rede jetzt hier mit Vlad. Also, mal sehen, du weißt nicht, was wir diskutieren. Und es könnte ihm nervös machen. Also, wer weiß, wenn die Themen würden bestimmt, also Energie, also wie wir wissen, also ohne das Öl von der Straße von Hormuz, muss China das woanders suchen. Aber auch wahrscheinlich der Krieg in Ukraine.
Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass es zwischen der Wahrnehmung Donald Trumps, wie dieser Gipfel gelaufen ist, und der Wahrnehmung der Öffentlichkeit oder zumindest unserer Wahrnehmung hier eine gewisse Diskrepanz herrscht. Nennen wir es mal so. Gut, damit kommen wir zum Ende dieser heutigen Folge. Und ich möchte aber, bevor wir uns verabschieden, noch eine Sache aufgreifen. In unserer letzten Folge vor unserer kleinen Maiferienpause hatten wir gerätselt, warum es diese Redewendung Beef, wenn es um Streit oder um Ärger zwischen zwei Seiten geht, gibt, warum, woher das kommt. Und vielen Dank an dieser Stelle an die vielen Zuschriften, die wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen haben, welche Erklärung denn dafür gerade stehen könnte. Und am interessantesten fand ich zwei. Die eine war recht naheliegend. Es gab ja viele Rinderherden früher in den USA. Und wenn dann zwei Rinderherden zusammengebracht wurden und Farmer, die dann auseinander dividiert hatten und einer sagte, das ist aber meine Kuh oder das ist mein Bulle. Und einer sagte, nee, das ist meiner und es war vielleicht nicht gebrandmarkt, dass man sich dann gestritten hat das Rind, um das Beef. Also man hatte Beef. Oder wir haben ja heute schon griechische antike Mythologie und Philosophie bemüht mit Thucydides. Wir haben eine Zuschrift bekommen, die fand ich auch interessant. Und zwar eine Anspielung auf die Odyssee könnte es gewesen sein. Die Schiffsmannschaft des Odysseus schlachtete nämlich in einer sehr verzweifelten Lage die Rinder des Helios und erregten dadurch den Zorn des Gottes, der kurz darauf ihr Schiff untergehen lässt. Und vielleicht kommt es daher, dass man dann sagte, okay, da gibt es Beef, weil es den Zorn der Götter erregt hat. Fand ich auch eine interessante Erklärung. Also vielen, vielen Dank für die Zuschriften. Es bleibt auf jeden Fall immer interessant. Und wir sehen, es gab nicht so viel Beef, wenn man so will, zwischen Xi und Trump.
Nur Honig und Butter dieses Mal.
Ja, aber.
Aber Beef doch gab's.
Doch im Sinne von, wollte ich gerade sagen, genau.
Weil die Chinesen
nach außen, jetzt. Aber im Hintergrund eben schon die Warnung vor einer Menge Beef und möglicherweise auch wirklich gravierenden Konsequenzen, sollte man da in die Richtung weiter eingehen. Und gerade bei der Frage um Taiwan, wenn es da Beef gäbe zwischen den USA und China, dann hätte das wirklich.
Das wäre ein großer Beef.
Ja, nee, das wäre ein, wie wir ja gesagt haben, um der Bedeutung Taiwans für die Halbleiterindustrie und die Chipindustrie wäre das wirklich eine gravierende Entwicklung.
Aber hoffentlich im Moment, es bleibt nur der Beef, das die Chinesen kaufen aus den USA und nicht mehr als das. Dann sonst nur Butter und Honig.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die Zuschriften, Anregungen und Fragen. Wie immer, folgt uns gerne, abonniert uns, bewertet uns. Die Folgen wie immer in der ARD Audiothek. Und für diese heutige Folge sagen wir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ganz zum Schluss haben wir diesmal einen Tipp für ein Videoformat, in dem es um Sicherheitspolitik geht. Krieg in der Ukraine, Raketen im Iran und eine verstärkte Militärpräsenz an Europas Grenzen. Die weltweite Sicherheitslage verändert sich ständig. Aber was bedeutet das für uns? Wie sicher ist Europa? Welchen Einfluss haben zum Beispiel neue KI-Kriegstechnologien, die gerade in den USA entwickelt werden? Von Superwaffen bis Friedensverhandlungen. Stabile Zeitenlage. Liefert euch Orientierung und macht für euch Krieg, Frieden und auch Sicherheit verständlicher. Schaut da jetzt mal rein, und zwar auf dem TikTok und auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau, und wir verlinken euch die erste Folge auch in den Shownotes.